Ihr Lieben, einen schönen guten Morgen auch von mir. Wir haben heute den Sonntag Judica. Ist abgeleitet aus dem Lateinischen und es sind die ersten Worte des 43. Psalms. O Gott, verschaffe mir Recht. Mit diesem Sonntag gehen wir so allmählich in der Passionszeit auf den Höhepunkt zu, auf Ostern. Jesus, der sich geopfert hat für uns, und diese Situation rückt so in der Passionszeit immer mehr in den Mittelpunkt. Das sagt eben auch der Wochenspruch. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Ihr Lieben, das Leben geben als Lösegeld, das Leben geben für andere, das soll heute Morgen Inhalt der Predigt sein. Außerdem wollen wir über die Herausforderungen nachdenken, die damit verbunden sind. Ich möchte Bezüge herstellen zu unserem letzten Treffen von der Vitalen Gemeinde, wo es darum geht, Neues wagen. Wir stellen uns Herausforderungen und wollen wachsen. Das Wort Opfer umschreibt im deutschen Sprachgebrauch so verschiedene Dimensionen. Es gibt zum einen Opfer in Bezug auf Religion, da gibt es Sühneopfer und Bittopfer und Dankopfer und Reinigungsopfer und Lobopfer. Und dazu werden verschiedene Sachen eben geopfert, angefangen von Wasser über Speisen, Blumen, Weihrauch, Milch, Öl, Früchte, Tiere und in manchen Religionen eben auch Menschen. In Bezug auf Straftaten sprechen wir auch von Opfern. Wer gestern die Allerzeitung aufgemacht hat, nee, nicht aufgemacht hat, auf der Titelseite stand es drauf, die Straftaten im Landkreis Gifhorn haben zugenommen. Wenn die Straftaten zunehmen, dann gibt es auch mehr Opfer. Am Montag, dem 11.03., war auch gerade diese Woche, war am Montag der Gedenktag für die Opfer von terroristischen Anschlägen. Die nehmen auch zu in unserer Zeit. Die Jugend heute, die hat so ein Schimpfwort, das nennt sich auch Opfer. Du bist aber ein Opfer, eine Herabwürdigung des Gegenübers und beschreibt eigentlich einen und sagt, du bist eigentlich ein Schwächling oder ein Weichling. Und dann kennen wir das natürlich auch aus dem Schach, dass man sagt, ein Opfer. Ich gebe die Figur dahin, um irgendwie strategisch etwas zu erreichen. Opfer möchte man nicht sein. Opfer bringen, und das ist schon wieder was anderes. Wenn wir über Opfer nachdenken, dann gibt es auch unfreiwillige Opfer und freiwillige Opfer. Es gibt unfreiwillige Opfer, wenn wir nachdenken, dass es Naturkatastrophen, Kriege, Krankheiten, Verkehrsunfälle gibt. Das sind unfreiwillige Opfer, Menschen, die unschuldig zu Opfern geworden sind. Menschen, die versuchen, Mutproben durchzuführen, wo Unvernunft im Kopf gewinnt und Kinder, zum Beispiel Jugendliche, zwischen Bahnschienen hin und her springen in großen Städten bei S-Bahnen oder so und versuchen, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Unvernunft. Und wenn es dann trotzdem tödlich ausgeht, sie ihr Leben aufs Spiel setzen, dann bedauern wir das und trauern auch mit ihnen, aber empfinden auch so eine gewisse Hilflosigkeit. Und dann gibt es noch die freiwilligen Opfer. Eine Mutter, die sich für ihr Kind einsetzt, die selber auf Sachen verzichtet, damit ihr Kind irgendetwas hat. Manche geben oder opfern auch für andere Menschen, die Geld spenden, die opfern für andere, geben etwas von sich ab. Menschen, die von ihrem Körper etwas abgeben, eine Organspende, die geben von sich etwas ab. Oder man rettet Menschen, die in Gefahr sind. Man opfert sich auf. Es gibt aber auch andere Menschen, die sich aufopfern, die freiwillig Menschen pflegen, Angehörige, Eltern, aufopferungsvoll kümmern sie sich um sie. Sie wollen das immer gar nicht hören, dass sie ein Opfer bringen, weil sie es gerne machen, weil die Liebe dominiert und sie machen es gerne. Aber wir wollen ihnen Hilfe und Respekt zollen. Heute wollen wir einen Predigttext betrachten, wo es auch um ein ungewöhnliches Fastopfer geht. Ein Fastopfer. 1. Mose 22, die Verse 1 bis 14. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham, und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn zum Brandopfer auf dem Berg, den ich dir zeigen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf, gürtete seinen Esel und nahm zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf den Weg und ging an den Ort, von dem Gott ihm gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Städte von Ferne und sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es seinem Sohn Isaak auf die Schulter. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand. Dann gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo aber ist das Schaf für das Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Da gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar, legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachte. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel und sprach, Abraham, Abraham. Er antwortete, hier bin ich. Er sprach, lege deine Hand nicht an deinen Knaben und tue ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Witter hinter sich in der Hecke mit den Hörnern hängen und ging hin und nahm den Witter und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte, der Herr sieht. Daher man noch heute sagt, auf dem Berg, da der Herr sieht. Ihr Lieben, was für ein Bericht. Es kann doch nicht wahr sein, dass Gott von Abraham verlangte, sein einziges Kind zu opfern, zu töten. Es darf doch nicht wahr sein, dass Abraham gleich am nächsten Tag losging, seinen Esel schnappte und seinen Sohn und losging mit dem Ziel, seinen Sohn zu töten. Warum um alles in der Welt hat Abraham nicht Nein gesagt? Warum hat er nicht gesagt, Gott, was zu viel ist, ist zu viel? Wollte Abraham Neues wagen? Wollte er diesen Weg gehen? Ganz bestimmt nicht. Abraham musste sich dieser Herausforderung Gottes stellen. Abraham musste es, ob er wollte oder nicht, und er wusste nicht, wie diese Geschichte enden würde. Der Bericht verbreitet Entsetzen und lässt uns den Atem stocken. Warum ist diese Begebenheit überhaupt weitererzählt worden? Warum hat man nicht diese Begebenheit einfach verdrängt und vergessen? Die Geschichte von missbrauchten und ermordeten Kindern. Wer kann sie wirklich hören? Es sind immer wieder Berichte in der Zeitung und im Fernsehen, wo wir hören, dass Kinder sterben müssen. Und jetzt wollen wir uns damit auch noch in der Bibel beschäftigen. Opferkinder, Kinderopfer. Was für ein Vater, was für ein Sohn, was für ein Gott, was für eine Geschichte. Vielleicht liegt es an allen Beteiligten, dass diese Geschichte weitererzählt wurde. Da geht es zum einen um Abraham, und Abraham war ja nicht irgendwer. Und dann geht es um Isaak. Isaak, an dessen Geburt seine alte Mutter schon gar nicht mehr geglaubt hatte. Sie konnte es kaum fassen, als Gott ihr in diesem hohen Alter noch einen Sohn schenkte. Vielleicht gerade wegen dieser Vorgeschichte war ihr Sohn Isaak etwas Besonderes. Für Abraham und seine Frau war es der Beweis, dass Gott da war, dass ihr Glaube einen Grund hatte, dass ihr Glaube kein Traum oder eine wilde Idee war, sondern sie merkten, Gott ist da. Und so konnte Abraham seinen Weg mit seiner Familie in tiefem Gottvertrauen gehen. Am folgenden Morgen, nachdem Abraham dieses Wort gehört hatte, begann für Abraham ein unbekannter Weg. Er musste etwas Neues wagen, gezwungenermaßen. Abraham wird Gottes Plan nicht verstanden haben. Mit jedem Schritt, den er machte, verstand er die Zukunft einfach nicht mehr. Gott war für Abraham ein Widerspruch seiner selbst geworden. Hier geht wohl jeder Erklärungsversuch von Abraham und von uns ins Leere. Hier zerbricht jede Erfahrung, die Abraham mit Gott gemacht hat. Hier endet jede Theologie und an dieser Stelle wird Abraham, glaube ich, mit seinem Glauben wahnsinnig. Doch dort wagt er diese Schritte. Er geht los. Er nimmt diese schwere Herausforderung an. Er nimmt den Esel, seine Knechte, seinen Sohn und geht los. 3 Tage sind sie schweigend unterwegs. Der Bericht sagt nicht ein Wort darüber, was sie in diesen 3 Tagen getan haben. Es war vielleicht auch eine belastende Situation. Bestimmt auch etwas Neues für Abraham, mit seinem Sohn zusammen zu sein und 3 Tage nicht zu reden. Könnt ihr euch das vorstellen? Eure Kinder kommen zu Besuch oder leben bei euch und ihr redet 3 Tage nicht mit euren Kindern? Worüber sollten sie auch reden? Vielleicht war es besser zu schweigen. Besser war es in dieser Situation, schweigend zu hoffen auf die Hilfe des Herrn. Noch qualvoller war bestimmt der letzte Weg, den sie dann zum Schluss gegangen sind. Abraham alleine mit Isaak, nur das Feuerholz auf dem Rücken. Und dann ein Gespräch, was nur auf das Nötigste begrenzt war. Wo ist das Opferlamm? Fragt Isaak. Und sein Vater sagt, Gott wird sich ersehnen, ein Schaf als Opfer. Neues und Unbekanntes wagen. Gott wird sich ein Opferlamm ersehnen. Darin liegt, glaube ich, das Geheimnis der Schritte Abrahams auf diesem grausligen Weg, auf dem Gott alles, was Abraham lieb war, alles, was seinem Glauben Halt gab, zurückzufordern scheint. Gott wird sich etwas ersehnen. Nur was? Das Schaf als Opfer oder Isaak als Opfer? So geht er diesen Weg zu Ende und am Ende hält er das Messer in der Hand. Bis alles eigentlich schon geschehen und verloren ist. Und dann lässt Gott einen Engel zu Abraham sprechen. Abraham, Abraham, lege nicht die Hand an deinen Knaben. Abraham stand bestimmt jetzt erschrocken und fragend vor diesem Holzaltar, das Innerste in ihm vielleicht alles durcheinander gewürfelt. Muss ich das verstehen? Kann ich das erklären? Was tue ich jetzt? Was sagen Gottes Worte? Was habe ich gelernt? Jetzt an diesem Ort erlebt Abraham die innere Distanzierung zu Gott und andererseits auch die fürsorgliche Aufmerksamkeit Gottes. Gott sieht, nennt Abraham folgerichtig diesen Ort. Gott sieht mich, Gott sieht Isaak, Gott sieht die Situation. Abraham hat etwas gegen seinen Willen wagen müssen. Er erlebt Gottes Nähe und wächst in dieser Situation, obwohl er ja nicht wusste, wie die Situation endet. Ich glaube, dass da ein gestärkter Abraham nach Hause gegangen ist. Nicht nur froh, weil er seinen Sohn Isaak mit hatte, sondern weil er etwas Neues von Gott erlebt hat. Selbst in schwierigen Situationen können wir Gottes Gegenwart und Zuwendung erkennen. Wir können auch in schwierigen Situationen sagen, Gott sieht. Gott allein ist unser letzter und großer Trost im Glauben. Nur so wird aus einem dunklen Wort, aus einer dunklen Prüfung, die Abraham erleben musste, etwas anderes, etwas Tröstliches. Gott sieht uns alle, damals und heute. Gott sieht uns auf unseren Wegen. wenn wir etwas Neues wagen. Gott sieht uns auch in unseren schweren Zeiten. Wenn wir sagen, wir sind irgendwie versucht, wir wissen nicht, was die Herausforderung uns bringen soll. Gott ist mit uns und bleibt der Herr über Leben und Tod, und so ist Gott ein Gott, der keine Kinderopfer will, der Menschen befreien will. Deshalb wird dieser Bericht gerade in der Passionszeit immer wieder neu erzählt und neu bedacht. Am Anfang haben wir uns gefragt, was ist das für ein Gott, der das von Abraham verlangte? Aber viel wichtiger ist die Frage, was ist das für ein Gott, der das, was er von Abraham verlangte, scheinbar selber gemacht hat, mit seinem eigenen Sohn? Was ist das für ein Gott, der keine Menschenopfer will, aber trotzdem seinen eigenen Sohn geopfert hat? Gott will nicht, dass wir Opfer unserer Sünde werden. Dass es Menschenopfer gibt durch Krieg, Unfälle, Gewalt und Naturkatastrophen und Hunger, das ist für uns genauso unerträglich wie für Gott. Und wir, die Sünde fordert ihre Opfer eine Ewigkeit lang. Gott möchte uns frei machen, frei von der Sünde und von Übertretung. Und deshalb verschonte er seinen Sohn für uns nicht. So ist Gott. So ist Gottes Liebe. Darüber kann man wirklich nur staunen und dankbar beten. Ihr Lieben, in Abrahams Geschichte beschließt Gott, ihn nicht länger zu prüfen und uns nicht länger zu prüfen, wie weit wir gehen würden mit unserer Opferbereitschaft und mit unserer Gottesliebe. In der Lebensgeschichte Jesu zeigt Gott uns, wie weit seine Opferbereitschaft und Menschenliebe zu uns geht. Sie geht bis zum Letzten. Er opfert seinen Sohn. Am Karfreitag kreuzigt sich Gott in seinem Sohn Jesus Christus selbst. Da ersieht er sich als Opferlamm seinen Sohn. Und wer den Tod besiegt, das wird an Ostern entschieden. Gott sieht auch in den trostlosen Winkel von Abraham, und Abraham hat gelernt, Gott ist da. Gott gibt sein Leben, damit wir alle leben können. Gott kann größer sein, als wir es denken, und seine Liebe ist viel größer. Und wenn wir am Ende unseres Lebens nicht mehr so ganz stark sind an Kraft, der Glauben nachlässt und vielleicht auch unser Latein, um die Welt zu verstehen, wenn wir schwach werden und wenn wir drohen zu fallen, dann sollten wir uns auch fallen lassen. Denn wir fallen nicht tiefer, als Gottes Arme uns auffangen können. Der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Der Wochenspruch betont die Hingabe Jesu, der unser aller Diener war und damit auch unser Vorbild ist. Wir müssen nicht mehr um eine bestimmte Position vor Gott kämpfen. Nein, das müssen wir nicht. Jesus hat für uns bezahlt. Es gibt nichts mehr, womit wir Gott beeindrucken müssen oder beeindrucken könnten. In der Nachfolge dürfen wir uns an Jesus Christus orientieren. Ihr Lieben, wie ist das nun? Wagen wir auch Neues? Wie ist das, wenn wir vor Herausforderungen stehen? Nehmen wir sie an? Wir können sie annehmen. Gott ist mit uns unterwegs. Egal ob in der Familie, ganz persönlich, in der Gemeinde, am Arbeitsplatz. Wir können Neues wagen, wenn wir uns zum Beispiel persönlich verändern wollen. Wir können Neues wagen, auch dann, wenn Risiken da sind. Schließlich eröffnen sich ja auch Chancen. Und sicherlich gibt es auch Hindernisse und Barrieren. Aber in Veränderungsprozessen sind das die Herausforderungen, die wir meistern können. Und das nicht alleine, denn Gott ist da. Wir können Neues wagen und dabei in neuen Situationen persönlich wachsen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Lasst uns getrost durch diese Passionszeit gehen. Stellen wir uns den Herausforderungen, die da sind, und stellen wir uns an den Stellen, an die richtige Stelle, wenn wir sagen, hier ist ein neuer Weg. Wollen wir ihn gehen? Wollen wir ihn nicht gehen? Bei allen Entscheidungen, die wir treffen, die ihr trefft, trefft sie immer im Bewusstsein, dass Gott diesen Weg mit euch geht. Amen. Wir singen jetzt das nächste Lied, Du bist mein Zufluchtsort. Das singen wir zweimal.